paar Bilder aus unserem Alltag mitgebracht, in denen man wirklich sieht, dass Madagaskar eines der ärmsten Länder dieser Erde ist. Diese Frau geht ihrem Beruf nach, sie sammelt Plastiktüten aus dem Müll, wascht sie im verschmutzten Gewässer und am nächsten Tag bietet sie auf dem Markt zum Verkauf wieder an, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn wir früh morgens unterwegs sind, bei uns ist eigentlich das ganze Jahr zwischen 5:30 und 6:30 morgens hell, dann kann man am Straßenrand beobachten, wie die Menschen ihre Tiere schlachten. Jetzt nicht die großen Kühe, dafür gibt's schon extra Plätze dann, aber die Schweine, die Hühner, die Enten, die Gänse, das wird am Straßenrand erledigt. Und man sieht, wie Menschen mit einem halben Schwein über den Rücken geschmissen von Metzger zu Metzger laufen, jedem ein Stück verkaufen, das dann den ganzen Tag in der Sonne hängt, bis es abends irgendwann gekocht und gegessen wird. In der Innenstadt leben die Menschen so. UNICEF geht davon aus, dass es ca. 20.000 obdachlose Kinder alleine in der Hauptstadt gibt. Und einige Kinder haben natürlich dann auch Eltern dabei, nicht alle. Wir sehen ganz oft 3-, 4-, 5-Jährige, die wirklich auf sich alleine gestellt sind und um das Überleben kämpfen. Das Abwasser des einen ist das Trinkwasser und Waschwasser des anderen. Das alles deutet darauf hin, dass wir viele medizinische Probleme auch haben, weil sich Krankheiten fortbilden, weil es keine ausreichende Hygiene gibt. Viele Menschen in Madagaskar leben direkt im Müll. Sie warten, bis der LKW kommt und Müll abliefert. Sie gehen mit bloßen Füßen und Händen durch den brennenden Müll und suchen sich das raus, was sie brauchen, um ihr Leben zu bestreiten. Ein paar Essensreste, irgendwelche wiederverwertbaren Materialien, die sie dann verkaufen und somit zu etwas Geld kommen. Man sieht, wie sie aus Müll sich kleine Verhaue bauen, in denen sie dann schlafen und wirklich ihr Leben auf dem Müll bestreiten. In Tana, in der Hauptstadt, leben 2,3 Millionen Menschen. Das sind 10% der Madagassen. Und man sagt dort, dass 90% der Bevölkerung sonntags in einen christlichen Gottesdienst gehen. Aber man weiß auch, dass 90% der Bevölkerung noch zum Zauberdoktor gehen. Die Frage, die noch keiner beantwortet hat, ist, ob es die gleichen 90% sind oder ob es eine gewisse Schnittmenge gibt, die was verstanden hat. Unsere Vision als Verein definiert sich dadurch, dass wir den Menschen ganz akut helfen in ihrer Not. Wir bieten medizinische Behandlung an für die Menschen, die sonst keine Möglichkeit haben. Sei es aus finanziellen Gründen, in der Hauptstadt arbeiten wir nachts mit den Obdachlosen. Es gäbe genügend medizinische Einrichtungen, aber sie haben kein Geld, um sie zu bezahlen. Oder dann draußen in den Dörfern, die mehr als 25 Kilometer und weiter von der nächsten medizinischen Einrichtung entfernt sind und aufgrund von logistischen Problemen keine medizinische Behandlung bekommen würden. Ich habe schon erwähnt, dass Madagaskar sehr jung ist, so viele Menschen unter 15 sind. Und unser Ziel ist es natürlich auch nicht nur jetzt akut eine Not zu bekämpfen, sondern dazu beizutragen, dass sich langfristig auf Madagaskar was verändern kann. Viele unserer medizinischen Programme führen wir durch mit anderen Organisationen zusammen, in Schulen, in Kinderheimen, in Internaten, dass wir die Kinder, die schon mehr Bildung bekommen, auch gesund kriegen, dass wir sie aufklären in Gesundheitsdingen, dass wir mit jungen Mädchen Kurse machen über Verhütung, sexuelle Enthaltsamkeit, all solche Dinge, dass wir wirklich auch an der Zukunft Madagaskars arbeiten können. Mit der Armut einhergeht ein sehr geringer Bildungsstand. Wir haben sehr viele Analphabeten, wir haben viele Menschen, die gar nicht in der Schule waren oder nur 4 Jahre, was sich natürlich auch niederschlägt in den Berufsausbildungen. Ein Beispiel rausgegriffen, eine Hebamme auf Madagaskar, die ein Diplom hat, hat etwa den Wissensstand von einer deutschen Frau, die einen Geburtsvorbereitungskurs abgeschlossen hat. Jeden Tag sterben in Madagaskar viele Frauen an Schwangerschaft und Geburt. Offiziell sagt man 10, wir gehen davon aus, dass es deutlich mehr sind. Viele sterben, weil die Hebammen leider keine Ahnung haben. Viele sterben, weil keine Ausrüstung da ist. Viele sterben, weil sie gar nirgendwo hingehen. Das möchten wir ändern, indem wir Fachpersonal fortbilden. Wir haben Hebammenkurse, wo unsere Hebammen von benachbarten Einrichtungen und auch aus dem tiefen Süden zu uns kommen, um medizinisch weitergebildet zu werden. Die medizinische Ausstattung möchten wir verbessern, erstmal bei uns, dass Leute sehen, wie es auch funktionieren kann, aber dann lassen wir natürlich das, was bei uns ist, auch weiter nach außen tragen. In einer der letzten Fortbildungen haben wir über Entzündungen und Infektionen berichtet und gelehrt und die Hebammen aus der Nachbarkrankenstation sagten dann, bei uns gab es sowas noch nie. Und wir haben das natürlich dann hinterfragt, weil wir wussten, das kann nicht sein, bis wir draufgekommen sind. Sie haben nicht mal ein Thermometer, um festzustellen, dass jemand Fieber hat. Und ohne Fieber hat man natürlich auch nie eine Entzündung. Also haben wir das Problem behoben, indem wir einfach ein einige Fieberthermometer ihnen mitgegeben haben und so den Leuten zumindest auch mal Handwerk an die Hände geben, mit dem sie arbeiten können. Unsere Werte als Verein dort, als Missionsorganisation, sind einmal Integrität. Korruption ist ein sehr, sehr gängiges Problem und dieses Thema ist in allen Fortbildungen, die wir haben, mit unserem Personal und nach außen getragen, immer ganz, ganz groß, dass wir einfach sagen, das Geld, das ihr unrechtmäßig bekommt, das wird euch auch zwischen den Händen wieder zerrinnen. Also da ist auch unser Ansatz, dass wir sämtliche medizinische Fortbildung auch immer mit dem Wort Gottes untermauern und die Menschen voranbringen möchten. Wir alle leben davon oder streben das an, dass wir wirklich hohe Qualität haben, nicht nur in unseren Taten, auch in unseren Worten, dass wir Beispiele sind, dass wir ganz neue Wege begehen, dass wir einfach ein Zeichen setzen in dieser Gesellschaft, die auf dem absteigenden Ast ist. Und ganz wichtig ist uns die Nächstenliebe. Wir haben als Team einen sehr, sehr guten Zusammenhalt und mittlerweile hat die Polizei uns angesprochen, was wir bei uns anders machen, weil die Menschen von so weit weg zu uns kommen, weil sie einfach wissen, sie sind willkommen, sie werden geliebt, wir beten für die Menschen, wir sind einfach für sie da und nutzen nicht unsere Machtposition aus, die viele in Madagaskar in der Medizin haben und missbrauchen die Menschen in dem Sinne, dass wir ihnen Gelder abnehmen und sie nicht behandeln oder schlecht behandeln. Wenn ich von wir spreche, sind wir ein großes Team, das ich gleich noch zeige. Und unser fester Standort ist in einem kleinen Dorf namens Ambuvu. Wir sind nicht sehr weit von der Hauptstadt entfernt, 25 Kilometer. Wir sehen den internationalen Flughafen. Und dennoch sind wir eine der Gegenden, die als ländlich bezeichnet wird. Es gibt keine feste Zufahrtsstraße zu uns. Das ist eine Sandpiste, die sich in der Regenzeit in Schlamm verändert. Und wir dann mit Allradfahrzeugen wirklich zu kämpfen haben, dass wir vor und zurückkommen. Es gibt keine öffentlichen Transportmittel. Die Menschen laufen dorthin. Wir haben keine staatliche Strom- und Wasserversorgung. Das heißt, wir bestreiten unseren Alltag mit Generator und Brunnen. An Weihnachten haben wir ein Teamfoto gemacht. Das war damals unser Team. Heute ist es größer geworden. Wir sind mittlerweile 29 Leute. 26 davon sind Madagassen, die bei uns angestellt sind. Und wir haben dann 3 Ausländer, mich vorweg, dann eine holländische Buchhalterin und eine französische Hebamme, die beide in Teilzeit mit ihrem Wissen dazu beitragen, dass unsere Arbeit wachsen kann. Hier sieht man eine Übersicht über all die Projekte, die wir machen. Es ist natürlich unser Ziel, den Menschen zu dienen und zu schauen, wo ist die Not am größten, was können wir dazu beitragen. Angefangen haben wir zeitgleich mit der Krankenstation und dem Hebammenmobil. Wir haben mittlerweile 2 Ärzte, die bei uns arbeiten. Die Krankenstation ist allerdings nur vormittags geöffnet, weil wir sonst nicht genügend Patienten hätten. In der Regel ist es so, dass morgens ab Sonnenaufgang die Leute vor dem Tor sitzen und warten. Und wenn wir um 7:30 öffnen, sitzen da nicht selten 50, 60, 70 Leute. Jetzt gerade ist Winter und die Leute wollen nicht ganz so früh raus, weil es kalt ist. Nachts wird es bis zu 3 Grad kalt und momentan hat sich der ganze Patientensturm etwas verlagert und kommt so über den Vormittag reingetröpfelt. Aber wir haben jeden Tag sehr viele Menschen, die zu uns kommen. Die Geburtshilfe ist über die letzten 2 Jahre, seit ich hier war, extrem Vorsorgen regelmäßig anzubieten und die Leute wirklich einzuladen, zu uns zu kommen. Und entgegen der sonstigen Gewohnheit müssen sie bei uns jeden Monat zur Vorsorge kommen und später in der Schwangerschaft dann alle 2 Wochen. Jeder Termin zur schwangeren Vorsorge fängt an mit einer kleinen Gruppenzusammenkunft und unsere Hebammen beten mit den Frauen, erzählen ihnen, was bei uns anders ist, was uns wichtig ist, ermutigen sie. Und es ist nicht selten, dass Frauen reinkommen und sagen, betet erst für mich, mein Mann ist abgehauen, hat eine andere Frau, hat mich geschlagen, hat das Geld mitgenommen. Und die Leute haben wirklich Vertrauen und wissen, sie kommen für mehr zu uns als nur zur Medizin. Auf Madagaskar in Gegenden wie unserer ist es so, dass 70% der Bevölkerung angeben, dass sie nicht zum Arzt oder zur Hebamme gehen, weil sie davon ausgehen, dass keiner da ist. Für uns ist es anders. Wir haben immer jemand da. Ich wohne direkt nebenan und seit September haben wir auch rund um die Uhr eine madagassische Hebamme bei uns. Und die letzten 2 Jahre, also 2016 und 2017, wurden alle Kinder aus dem Dorf bei uns geboren. UNICEF möchte jetzt gleich, dass wir mit der Regierung arbeiten und Vorzeigeprojekt sind, aber ich habe gesagt, das ist nicht unser Fokus. Das machen wir nicht, aber uns ist es natürlich wichtig zu sehen, dass die Leute das Angebot annehmen und die bestmöglichen Chancen haben, nicht bei der Geburt zu sterben. Die Frauen laufen bis zu 2, 3 und 4 Stunden zu uns, zu jeder Vorsorge, auch in den Wehen und 2, 3 Stunden nach der Geburt wieder nach Hause. Was zur Folge hat, dass wir die nicht alle zu Hause besuchen können und dass sie natürlich auch nicht alle jeden Tag zu uns kommen können zur Nachsorge. Und so haben wir ein System ins Leben gerufen, wo die Großmütter die Babys alle 2, 3 Tage bringen, später dann jede Woche, bis sie 6 Wochen alt sind, dass wir die Babys sehen und somit auch noch ein Stück weit Kontakt zur Mutter haben. Die Mutter kommt in der Regel 5 Tage nach der Geburt nochmal zu uns und wir schauen, ob alles okay ist. Und über die Nachsorgen mit den Babys können wir natürlich auch dazu beitragen, dass viele Kinder, die sonst sterben würden, nicht sterben. Zum Abschluss der Geburt und der Schwangerschaft laden wir die Frauen dann 4 bis 6 Wochen nach der Geburt nochmal zu einem Nachmittag bei uns ein und bieten ihnen Tee und frisches Obst an. Da sind die Augen meist erst ganz groß, weil in Madagaskar gibt man Fanta und Kekse raus, wenn man freundlich sein will. Und wir nutzen natürlich diesen Nachmittag auch, über gesunde Ernährung und Hygiene und Familienplanung zu sprechen. Wir beten mit den Frauen, wir laden sie ein, in Gottesdienste zu gehen und nutzen das als Kontaktpunkt, die Frauen wirklich zu ermutigen, immer wieder auch zu uns zu kommen und die Kinder zu bringen. Auf Madagaskar geht man eigentlich erst zum Arzt, wenn es viel zu spät ist. Und wir möchten das natürlich ändern und versuchen, so Kontakte zu knüpfen und wirklich Beziehungen zu bauen. Das Hebammenmobil habe ich erwähnt, das ist ein ausgedientes Postbankmobil aus Deutschland, mit dem wir hauptsächlich nachts mit den Obdachlosen angefangen haben zu arbeiten. Mittlerweile sind das 4 Nächte, an denen unser Team in der Stadt ist. Es ist immer ein Arzt und eine Hebamme mit einem Fahrer und jetzt auch mit Kinderdienstmitarbeitern dabei. Unser Arzt zieht dann zwischen 30 und 50 Leute pro Abend. Meistens eine Mama mit vielen Kindern. Es kommen auch wenige Männer, die wir natürlich dann auch behandeln. Und die große Herausforderung ist, diesen Menschen beizubringen, welches Kind wann welche Medikamente wie nehmen muss, weil sie können nicht lesen und schreiben. Und oft ist es so, dass auch Alkohol im Spiel ist und es wirklich eine große Herausforderung ist, zu schauen, dass das, was gemacht werden muss, auch sinnvoll gemacht wird. Unsere Patienten nachts in der Stadt sind die Obdachlosen, die dann in die Tunnels gehen und sich hinlegen zum Schlafen, mit Müll bedeckt, die in geschlossenen Geschäftseingängen, auf Marktständen, unter Marktständen und in jeder Ecke rumfliegen und so ihr Leben bestreiten. Des Weiteren fährt das Hebammenmobil nahezu jede Woche, Mittwoch und Donnerstag, raus in den Busch. Das heißt, wir haben oft für 100 Kilometer 3, 4 Stunden Fahrt einzuplanen und sind dann in einer Gegend, in der es weit und breit keine medizinische Einrichtung gibt. Da ist es uns wichtig, dass wir mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Das heißt, entweder wir fahren zu einer Missionsstation oder wir fahren in ein Kinderheim, in eine Schule, zu einem Internat, um da dazu beizutragen, dass einfach Arbeit, die schon gemacht wird, auch von der medizinischen Seite unterstützt wird. Unser Zahnarztmobil ist jetzt auch fest im Einsatz. Derzeit ist es so, dass es 3 Wochen im Monat vor der Krankenstation steht und da Patienten behandelt. Da bringen wir auch die Obdachlosen aus der Stadt hin und alles, was im größeren Umfeld ist, an Kinderheimen und Schulen. Und dann fährt es einmal pro Woche raus in die Dörfer, in denen auch das Hebammenmobil arbeitet, um die Menschen dort zu versorgen. Wenn wir rausgehen in den Busch, ist es nicht selten, dass Menschen 1, 2 Tagesreisen zu uns laufen, weil sie definitiv wissen, wir kommen. Wir wissen, jeden 3. Mittwoch, Donnerstag im Monat ist das Hebammen- oder Zahnarztmobil da und sie nehmen ganz weite Wege auf sich, weil sie wissen, wir sind da, wir sind freundlich und wir haben sogar die Medikamente dabei, die sie auch brauchen. Auch hier in der Zahnmedizin ist es so, dass der Ausbildungsstand recht niedrig ist. Das, was unsere Zahnärztin auszeichnet, ist, dass sie sehr freundlich ist. Sie betet für und mit jedem Patienten. Sie benutzt Handschuhe und sie macht eine Sache, die sehr unüblich ist auf Madagaskar. Sie benutzt Schmerzmittel. In der Regel verzichten die Madagassen auf Schmerzmittel, um Geld zu sparen. Und es ist eine rechte Tortur. Die Madagassen haben weltweit die schlechtesten Zähne und es ist in der Regel so, dass selbst 10-jährige Kinder kein gesundes, komplettes Gebiss mehr haben. Entweder fehlen schon Zähne oder sie sind in einem Zustand, in dem man sie dringend ziehen muss. Hier ist einer unserer Ansatzpunkte natürlich auch, dass wir Aufklärungsarbeit leisten, wo wir die Möglichkeit haben, Zahnbürsten verteilen, Zahnpasta und sonst den Menschen beibringen, wie man Zähne pflegt und gesund hält. Wir haben einen komplett ausgestatteten deutschen Rettungswagen bei uns, der einzige auf der ganzen Insel, der immer wieder für Erstaunen sorgt, weil wir Sauerstoff und Geräte drin haben. Ansonsten sind Rettungswagen leere Autos mit einem Stück Holz hinten drin, wo Patienten reingeschmissen werden. Und dann haben wir zur Krönung auch noch Personal drin, das sich auskennt. Unser Rettungswagen arbeitet bei uns an der Krankenstation, ist für alle Notfälle dort zuständig, natürlich viele in der Geburtshilfe, aber auch wenn jemand zu unserem Arzt kommt mit einem gebrochenen Bein oder einem Tritt von einem Zebu oder mit einem blutenden Magengeschwür, dann ist unser Team da und fährt die Leute rund um die Uhr in das nötige Krankenhaus. Das alleine ist eine große Herausforderung, denn im Krankenhaus ist nicht immer jemand da. Es ist auch nicht immer Sauerstoff da. Man kann nicht davon ausgehen, dass man einfach hinfährt und einen Patient abgibt. Wir schicken unser Personal mit und sie müssen rumgehen und schauen, ob der Arzt auch wirklich da ist und sich einsetzt. Wir gehen mit, wir haben Geld dabei und kaufen die Medikamente. Krankenhäuser funktionieren anders als hier. Der Arzt schreibt erstmal eine lange Liste, man muss die Sachen besorgen und dann geht die Behandlung los. Außerdem geht unser Rettungswagen in Einsatz für andere Hilfsorganisationen wie Jugend mit einer Mission, Helemission, MAF. Alle, die irgendwo draußen arbeiten, nehmen uns ab und zu samt Equipment und Personal mit. Manchmal bringen sie Patienten an den Flughafen, wir holen die ab und kümmern uns dann drum. Madagaskar ist 1,5-mal so groß wie Deutschland mit 10% der Infrastruktur. Die besten Straßen, die wir haben, gleichen den schlechten Feldwegen hier. Und somit gibt es 1.900 Dörfer, die nur über schwerste Umstände auf dem Landweg erreicht werden können. Seit 2 Jahren jetzt fliegt unser Ultraleichtflugzeug. Das kann theoretisch auf einer Streckenlänge von einem Fußballplatz starten und landen. Und das hat die Konsequenz, dass wir zum Beispiel in 1 Stunde und 10 Minuten in das Dorf Mahamavu fliegen können. Wir brauchen dafür 15 bis 20 Liter Benzin. Auf dem Landweg braucht man 1,5 Tage, um dorthin zu kommen. Das Dorf selber liegt zufällig an der Landebahn, weil es dort eine Mine mal gab, die die gebaut hat und die wir auf Antrag hier jeweils benutzen dürfen. Man kann sich vorstellen, dass man 1,5 Tage Fahrt mehr verbraucht als 15 bis 20 Liter von dem gleichen Benzin. Das heißt, die Anschaffung von dem Flugzeug kostet das gleiche wie ein gutes Allradfahrzeug, aber wir kommen in einem Bruchteil der Zeit zu weniger Preis an den Einsatzort. Wir schonen das Material, das Personal und wir können effektiv arbeiten. Der niedrige Wissensstand in sämtlichen Ausbildungen hat uns dazu gebracht, dass wir Fortbildungen machen und uns derzeit auf die Hebammen konzentrieren. Meine ehemalige Lehrhebamme kommt aus Deutschland. Wir haben einen Kurs ins Leben gerufen, in dem wir die gleiche Gruppe Hebammen 4x2 Wochen unterrichten, über 1,5 Jahre. Und es haben sich Abgründe aufgetan. Das Wissen war noch weniger, als wir es jemals dachten. Wir haben den Schwerpunkt auf die praktische Übung gelegt. Wir haben ihnen erstmal gezeigt, wie so ein Becken aussieht, wie ein Kind sich durchs Becken dreht. Hatte noch nie jemand was von gehört. Und die Ergebnisse sind dann wirklich bewegend, weil sie kommen nach ein paar Monaten wieder und berichten, was sie plötzlich alles machen konnten, was vorher gar nicht ging. Um alles, was wir machen, zu optimieren, arbeiten wir natürlich mit vielen Organisationen zusammen. So haben wir zum Beispiel die Ärzteteams von Pro Interplast, die 2-mal im Jahr zu uns kommen, 1-mal im Frühjahr, 1-mal im Herbst. Wir sammeln über das gesamte Jahr und aus allen medizinischen Projekten die Kranken zusammen. Mittlerweile wissen die Leute, dass wir die Möglichkeiten haben und kommen auch zu uns gelaufen. Und hier sieht man Fotos von 2 Kindern. Der Junge oben rechts, dem wurde, es stand Essen zum Kochen auf einem Holzbrett. Jemand ist drüber gelaufen, hat das Ganze hochkatapultiert. Das ist ihm über Gesicht und Schulter gelaufen. Und da in Madagaskar niemand behandelt wird, saß er dann ziemlich lange so da, weil es wehgetan hat. Und als es nicht mehr wehgetan hat, saß er immer noch so, weil dann war die Haut komplett zusammengewachsen. Das sind Probleme, die wir sehr, sehr oft sehen und die kaum lösbar sind, außer mit den Teams aus dem Ausland. Das wird dann alles aufgeschnitten, Haut vom Bauch genommen, auf die Stellen transplantiert und dann haben wir die Patienten 4, 6 und 8 Wochen bei uns im Dorf wohnen und versorgen die, bis sie so gesund und geheilt sind, dass sie wieder zurück in den Busch gehen können. Das kleine Mädchen, das wir sehen, ist eins von den Mädchen aus unserem Programm Nachts in der Stadt. Das ist in offenes Feuer getreten. Gleiches Prinzip, der Fuß tat weh, sie hat ihn angezogen. Als es nicht mehr wehtat, war der Fußrücken am Unterschenkel festgewachsen. Sie konnte nicht mehr laufen. Wir haben sie mittlerweile 3-mal operiert. Sie hat nur noch 4 Fußzehen, aber ansonsten ist sie einsatzklar. Sie rennt und springt und keiner würde mehr sehen, wie schlimm sie mal dran war. Außer man sieht natürlich die Narben. Aber mit langen Kleidern und mit Schuhen ist sie wirklich quietschfidel. Ein Problem, das wir sehr häufig sehen, sind Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, weil die Menschen schon über Generationen so schlecht ernährt sind und viele Familienehen geschlossen werden und dann solche Fehlbildungen einfach gehäuft auftreten. Die Kinder sind jeweils kurz vor und gleich nach der Narkose fotografiert, deswegen strahlen die alle nicht. Die haben vorher Angst und hinterher sind sie von der Narkose noch etwas benommen. Aber es ist für uns immer unheimlich anstrengend, wenn die alle da sind, weil wir sehr viele Patienten in kurzer Zeit durchschleusen. Aber es ist eine der schönsten Wochen im Jahr, weil man innerhalb von einer Stunde sieht, wie ein Menschenleben so komplett verändert wird, wie jemand ein ordentliches Gesicht kriegt. Und wir sehen die Patienten dann oft noch Wochen später und sehen einfach die tollen Ergebnisse. Außer den Interplast-Teams arbeiten wir mit der Deutschen Thulisa-Stiftung zusammen, die Gelder sammelt in Deutschland und dann auf Antrag uns zur Verfügung stellt für alleinstehende Frauen und Kinder. Den Fall, den wir hier sehen, das ist eine Familie, die ungeplant mit dem 7. Kind schwanger wurde. Die madagassische Hebamme, die nicht aus unserem Team kommt, hat die Vorsorgen gemacht, hat dann bei Kerzenschein nachts das Kind entbunden und statt der Nachgeburt kam dann noch ein Kind und danach noch ein Kind. Sie hatte übersehen, dass die Frau mit Drillingen schwanger war. Die Frau konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht stillen und die Kinder wurden mit Wasser und ein bisschen Dosenmilch am Leben gehalten. Und nach 10 Tagen hat sie jemand zu uns gebracht und gefragt, ob wir nicht helfen könnten. Über die Thulisa-Stiftung haben wir dann die Dosenmilch und die Babypulvermilch bezahlt und Windeln, dass die Kinder halt auch nicht immer im Nassen lagen. Und im September werden die Kleinen 4 und wir sind einfach immer wieder froh, weil sie kommen mindestens einmal im Monat vorbei uns besuchen. Das Schöne an der Sache ist, die 3 heißen auf madagassisch Glaube, Liebe, Hoffnung. Und ich dachte, das ist gut, wenn man die nicht verliert, wenn man plötzlich Kind Nummer 7, 8 und 9 bekommt. Außer solchen einzelnen Fällen, wo wir auch Kindern Hörgeräte helfen zu bekommen, hilft die Thulisa-Stiftung uns auch, Kaiserschnitte zu bezahlen. In Madagaskar ist es häufig so, wenn unter der Geburt Probleme auftreten und man sagt, es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, dass die Familien kein Geld haben. Man einfach wartet, bis das Kind gestorben ist. Es ist auch nicht selten, dass man wartet, bis die Mutter gestorben ist, weil es keine Lösung gibt. Für mich war das keine Option, so zu arbeiten. Ich habe gesagt, das möchte ich nicht, das schaffe ich nicht. Wir können nicht auf hoher Qualität arbeiten und dann Leute sterben lassen. Und so haben wir gesagt, alle Frauen, die regelmäßig zu uns kommen, ihre Vorsorgen komplett bei uns machen, denen zahlen wir den Kaiserschnitt. Ist natürlich eine Riesenbelastung für uns. Ein Kaiserschnitt in dem Krankenhaus, in dem wir denken, dass es Sinn macht, hinzugeht, kostet um die 150 Euro. Wir kriegen mittlerweile den halben Preis, das sind dann die 150 Euro. Und wir bitten einfach die Familien, dass sie über Monate kommen und uns wieder was spenden, dass wir versuchen, so ein kleines bisschen Geld auch da reinzubekommen. Aber auch die Thulisa-Stiftung finanziert uns jedes Jahr wieder einige Kaiserschnitte, dass wir da frei sind zu handeln. So, jetzt kommen wir zu der größten Veränderung der letzten 2 Jahre. Wir haben eine Mitarbeiterin, sie war eine unserer Hebammen, dann abgestellt, um mit den Kindern zu arbeiten, um Gebetstreffen ins Leben zu rufen. Und jedes unserer medizinischen Programme ist jetzt begleitet von einer unserer Mitarbeiterinnen, denn mittlerweile haben wir 2, die fest mitgehen und mit den Kindern arbeiten, die quasi Kindergottesdienst mit den Kindern machen während der Wartezeit. Es gibt also 4-mal nachts in der Stadt jeweils einen Kids Club. Es gibt bei uns an der Krankenstation 2 und jedes Mal, wenn wir rausgehen in Busch, ist auch eine unserer Mitarbeiterinnen dabei. Die Not dafür war riesig und so ist das Ganze recht schnell gewachsen. Und außer den beiden, die fest angestellt sind bei uns, haben die einen Kreis aufgebaut von 20 Freiwilligen, die an einem Abend helfen, die sich abwechseln. Und das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen, wie das, was wir machen möchten, nämlich den Menschen dienen, auf allen Ebenen ins Leben gerufen wird. Wir hatten für 1 Jahr einen deutschen Piloten hier bei uns, den Michael Kessler mit seiner Frau. Und er hat schon seit über 20 Jahren Alpha-Kurse gemacht. Und so haben wir uns dann kurzfristig entschieden, einen Alpha-Kurs mit unserem MHM-Team zu machen. Das war eine der besten Dinge, die wir je machen konnten. Es war wirklich interessant zu sehen, wie unsere Mitarbeiter, die alle Christen sind oder zumindest glauben, dass sie welche sind, die in Gemeinden aufgewachsen sind, die die Bibel kennen, wie das aus dem Kopf ins Herz rutscht, wie sie plötzlich verstehen, was wir anderes machen, was wir anders erwarten, wo wir anders denken. Das war ein ein wirklich tolles Erlebnis und hat unser Team enorm zusammengebunden. Jetzt ist mir ein Foto flöten gegangen. Jeden Dienstagmorgen fangen wir den Tag an, indem wir alle zusammen, die draußen stehen, das Team, ein Gebetstreffen haben. Wir beten für die Kranken und es ist nicht selten, dass da schon Leute geheilt werden und sie dann gar nicht mehr zum Arzt gehen, sondern wirklich gleich wieder nach Hause gehen. Ich habe die Kids Clubs erwähnt. Das ist uns ein Anliegen, die Familien in der Hinsicht zu unterstützen. Wir arbeiten mit Familien, die keine Bildung haben, kein Geld und dafür viele Kinder. Und die Kinder haben quasi nichts zu erwarten. Das ist unüblich in den Kreisen, mit denen wir arbeiten, dass Leute regelmäßig essen. Oft ist es jeden zweiten Tag, manchmal jeden dritten Tag. Wenn sie Glück haben, ist es zweimal am Tag. Man kann natürlich auch wenig Input erwarten, wenig Werte. Und so haben wir gedacht, das wäre ein guter Ansatzpunkt, uns mit den Kindern zu beschäftigen, sie von klein auf an den Glauben heranzuführen, ihnen auch Aufmerksamkeit zu schenken und sie wahrzunehmen. Zu Weihnachten, Ostern und zum Nationalfeiertag gibt es dann immer besondere Feste, weil das sind so die größten Highlights im Jahr in Madagaskar. Und die Kinder aus den armen Familien, die haben natürlich nie was davon. Da wir räumlich sehr beschränkt sind, finden die Kids Clubs immer draußen statt. Das ganze Jahr über ist es tagsüber so, dass man gut draußen sein kann. Es wird nur nachts recht kalt und im Winter jetzt ist es tagsüber immer noch 12 bis 15 Grad. Wenn mal viel Sonne da ist, auch ein bisschen wärmer. Eine ganz große Aktion, die wir jetzt Anfang des Jahres hatten, waren Mandala-T-Shirts auszumalen. Es gibt eine Firma in Hamburg, die gedacht hat, sie möchten uns ein bisschen helfen und haben uns 150 blütenweiße T-Shirts geschickt mit dem Wunsch, die von den Straßenkindern ausmalen zu lassen. Tolle Idee. Wir haben dann unser gesamtes Team eingepackt, in Rettungswagen voll mit Wasserfässern geladen, Lichtquellen, Campingtische und sind in die Stadt gefahren. Denn die Kinder sind alle furchtbar dreckig, wie man sich vorstellen kann, haben noch nie wirklich eine Dusche gesehen. Und dann war das eine Mordsaktion. Wir haben die alle erst gewaschen und haben ihnen dann gezeigt, wie man Stifte hält, weil keiner von den Kindern jemals in der Schule war und haben dann bis tief in die Nacht T-Shirts ausgemalt. Alle waren glücklich und jetzt sind wir einfach gespannt, was daraus wird. Zumindest hatten die Kinder mal einen Riesenspaß dabei. Es gibt immer wieder Kinder, die auch ihre Herzen öffnen. So haben wir hier drei, die erzählt haben, dass die Mama sie verprügelt, wenn sie kein Geld geklaut haben, um zum Mittagessen heimzukommen. Und wir haben uns dann viel Zeit genommen, mit ihnen gebetet. Und einer von den dreien hat wirklich sein Leben komplett umgekrempelt. Er ist ein bisschen älter als mein Sohn. Und solche Momente sind dann wirklich sehr ergreifend, wenn man denkt, ja, welche Chance haben die einen und die anderen nicht? Und er geht jetzt, einer von unseren Freiwilligen geht jeden Sonntagmorgen hin, bringt ihm frisch gewaschene Kleider, hilft ihm duschen und dann geht er in Gottesdienst. Und das ist einfach schön, auch wenn es nur einer von den dreien ist, aber der hat es zumindest geschafft und geht sein Leben auf einem anderen Weg weiter. Die Kinder lernen bei uns beten und tragen das natürlich auch mit nach Hause. Das heißt, sie kommen dann vom Kindergottesdienst, von der Kinderstunde und sagen, wir essen aber nicht, wenn wir nicht gebetet haben. Und das ist ein guter Weg, die Familien insgesamt zu erreichen. Die Kinder, mit denen wir nachts in der Stadt arbeiten, die schlafen auf der Straße. Man sieht hier in ausgedienten Obstkisten, am Straßenrand zwischen Wasser und Müll, in Pappkartons. Und jetzt kurz bevor ich weggegangen bin, hat unsere Narinja, eine von unseren evangelistischen Mitarbeiterinnen, mir erzählt, dass nicht mehr alle dort wohnen. Hat mich dann ganz neugierig gemacht und wir sind losgezogen. Und zwar hat sie über ganz lange Zeit mit den Kindern gebetet und den Kindern erstmal nahegebracht, dass es nicht normal ist, auf der Straße zu wohnen. Das war schon mal Neuland. Dann in den Kindern diesen Hunger geweckt, auch ein Haus zu haben. Und dann haben sie mit den Kindern für die Eltern gebetet und jetzt sind tatsächlich einige Familien von der Straße weg. Sie gehen tagsüber auf die Straße zum Betteln, vielleicht auch noch zum Klauen, wir hoffen natürlich nicht. Aber sie gehen abends nach Hause. Dieses Nachhause ist ein furchtbarer Brettervorschlag, aber die Kinder sind unendlich glücklich, dass sie ein Zuhause haben. Hier sieht man eine Familie mit drei Kindern, eine Mutter mit drei Kindern. Sie haben ein Stück Plastik, das ungefähr so groß ist wie ein Bett, auf den Sandboden gelegt und freuen sich, dass sie endlich ein Bett haben. Das sind Momente, wo man wirklich auch in meiner Position, wo ich schon viel gesehen habe, noch schluckt und denkt, könnte ich jemals für so ein Bett dankbar sein. Insgesamt ist es so, dass 5 Familien jetzt nicht mehr auf der Straße sind, dass wir die Kinder, die dort geboren wurden, in Häuser bekommen haben. Und das nächste große Gebetsanliegen ist jetzt, dass diese Kinder auch in die Schule gehen dürfen. Wir haben als Verein unsere Satzung auch angepasst, dass wir das finanzieren können. Wenn wir quasi Paten und Spenden dafür finden, dann können wir das jetzt auch finanzieren, dass Kinder in die Schule gehen. Thema außergewöhnlich. Vieles hört sich jetzt an, so groß und besonders, aber wie Siegfried schon gesagt hat, schreibt Gott Geschichte mit ganz gewöhnlichen Menschen. Ich habe die Geschichte von unserer Narin schon mal rausgepickt, um die zu teilen und zu zeigen, wie Gott wirklich mit ganz gewöhnlichen Menschen und oft Menschen, die durch tiefe Tiefen gegangen sind, dann Geschichte macht. Das war eine Freundin von mir, die bei Jugend mit einer Mission ist, und sie hat mich gebeten, dass doch Narin schon mal sich bei uns vorstellen könnte. Sie ist Hebamme. Wir haben sie eingeladen. Wir haben zu der Zeit, das war vor gut 2 Jahren, haben wir 2 Hebammen gesucht. Im Vorstellungsgespräch hat sie uns dann erzählt von sich und wir dachten alle, niemals, das geht so überhaupt nicht. Und haben ihr abgesagt und haben 2 andere Hebammen eingestellt. Als ich das ihrer Freundin erzählt habe, sagt sie, ja, das tut mir jetzt echt so leid. Ich hatte so Hoffnung, die lebt so schlimm. Sie wird quasi wie als Sklavin von Onkels und Tanten gehalten und lebt nicht bei ihren Eltern. Und ich hatte so Hoffnung, die kommt da einfach mal raus. Das ist mir dann schon so richtig ins Herz gefallen. Und ich dachte, ach, doof, dass ich das vorher nicht wusste. Naja, dann kam der Tag, an dem die Hebammen hätten anfangen sollen. Und die eine rief an und sagt, sie hat sich's anders überlegt, sie kommt doch nicht. Dann dachte ich, ah, so hat Gott also doch noch seinen Weg. Dann habe ich dieses Mädel angerufen und habe gesagt, morgen früh kannst du anfangen. Sie kam und am Ende des Arbeitstages habe ich dann gesagt, so, jetzt haben wir Zeit, jetzt kriegst du deinen Arbeitsvertrag. Dann hat sie furchtbar geweint und ich dachte nur, oh je, jetzt, was habe ich jetzt gemacht, zu niedriges Gehalt oder was? Und sie sagt dann nur, ich will kein Geld, ich bin schon froh, wenn ich irgendwo hinkommen darf und darf dabei sein. Und ich habe gesagt, nee, wer bei uns arbeitet, der muss auch arbeiten und der kriegt auch Geld. Das machen wir schon alles ordentlich. Dann war sie ganz lange bei uns und wir hatten eine furchtbar schwere Beziehung miteinander. Und ich habe nie verstanden, warum. Heute, viel später, weiß ich es natürlich. Wir hatten ganz, ganz viele Gespräche. Sie wollte mit mir reden und saß dann 2 Stunden vor mir, hat aus Angst gezittert und geheult. Und ich habe immer gesagt, ich mach dir doch nichts. Das war dann schon so, dass ich vor ihr Angst hatte, weil ich immer dachte, was mache ich falsch? In diesem ganzen Chaos habe ich irgendwann zu ihr gesagt, so, jetzt reicht's, ich rede jetzt nicht mehr mit dir, weil ich kann es nicht ändern, du sagst mir nicht, wo das Problem liegt. Und dann habe ich gesagt, erst wenn sie bereit ist, mit mir zu reden, dann nehme ich mir wieder Zeit, um mit ihr zu sprechen. Das war für uns beide 2 Jahre lang sehr, sehr schwer. Und dann Anfang letzten Jahres hatte ich plötzlich so den Eindruck, ich soll sie fragen, ob sie aufhört, als Hebamme zu arbeiten und anfängt, als christliche Sozialarbeiterin, Evangelistin zu arbeiten, Kids Clubs zu machen. Also bin ich in unserem Chaos der Beziehung zu ihr gegangen, habe gesagt, so, es ist Donnerstag, du kannst jetzt bis morgen nachdenken. Ich möchte, dass du aufhörst, als Hebamme zu arbeiten. Geh und arbeite mit den Kindern, mach mit denen was. Und sie, Augen auf, guckt mich an und sagt, ja, wie meinst du das denn jetzt? Und dann sage ich, so wie ich es gesagt habe, du arbeitest nicht mehr als Hebamme, du kannst einfach gehen mit den Kindern. Bet mit denen, spiel mit denen, red mit denen, lese ihnen Bibelgeschichten vor, lern ihnen lesen und schreiben und mach das. Und dann sage ich, jetzt gehst du heim und denkst drüber nach, betest drüber, schläfst danach und morgen sagst du es mir. Und dann sagt sie, brauche ich nicht. Sag ich, doch, machst du aber. Und am nächsten Tag kam sie dann und sagt, like, warum hast du das gesagt? Und ich gesagt, ich glaube einfach, dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und sie hat dann das erste Mal ihr Herz geöffnet und hat mir erzählt, dass sie eigentlich nie Hebamme werden wollte. Ihre Eltern waren sehr arm und so ist sie durch die Familien gereicht worden. Hat dann, das hat sie mir erst noch viel später erzählt, von ganz arm bis ganz reich auf allen Ebenen schon gelebt, war aber nie gewollt, nie angenommen. Sie war halt immer irgendwie so ein Anhängsel bei allen Leuten. Ihre Eltern konnten ihr nicht finanzieren, was sie gerne gemacht hätte. Sie wollte nämlich Pastor werden oder Lehrer. Und die eine reiche Tante hat dann gesagt, ich zahle dir die Ausbildung, aber nur, wenn du Hebamme wirst. Und ihre Mutter hat dann gesagt, mach das, dann hast du wenigstens was. Und als ich ihr dann gesagt habe, weißt du, wenn du nicht Hebamme geworden wärst, wärst du nie bei uns gewesen. Und Gott hätte mir nie aufs Herz legen können, dich in die andere Position reinzubringen. Dann sind ganz, ganz viele Tränen geflossen, weil sie dann gesehen hat, dass manchmal denkt man ist in einem Elend drin und ihr Leben war sicher nicht einfach über viele Jahre. Aber all das hat dazu geführt, dass sie bereit war, diesen Dienst zu machen. Sie hat sehr, sehr viele Ausbildungen selber gemacht. Sie hat natürlich selber durch ihr eigenes Leben viel gelernt, viel aufarbeitet, viel Seelsorge gemacht. Und sie ist heute ein riesen, riesen Segen. Wir haben ganz viele Familien, die durch ihr Dasein noch zusammen sind, wo Familien kamen und gesagt haben, wir haben dieses kranke Kind und der Vater geht jetzt, er hat keine Lust mehr. Und sie hat die Familien wieder zusammengebetet, hat mit den Leuten gearbeitet. Und das, was einst so schlimm ausgesehen hat, ist einfach ein riesen, riesen Segen geworden. Das ist natürlich was ich finde, das außergewöhnlich, wenn Leute aus einer Schrottsituation kommen und dann, wenn man heute guckt, denkt man, die sind einfach der absolute Kracher in unserer Organisation. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wir haben uns entschieden, ein Krankenhaus zu bauen, die Krankenstation zu erweitern. Wir müssen selber einen OP haben, dass wir Kaiserschnitte bei uns durchführen können und dass wir einfach insgesamt noch besser werden können. Wir haben Pläne gemacht, wir haben die ersten Zeichnungen angefertigt und dann kam natürlich die Frage auf, warum denn noch ein Krankenhaus? Und es hat viele verschiedene Gründe. Einmal sind wir sehr weit weg, wir brauchen über eine Stunde bis zum nächsten Krankenhaus. In Deutschland ist es so, dass man im Notfall innerhalb von weniger als 7 Minuten einen Kaiserschnitt gemacht haben muss. Wir fahren schon eine Stunde 15 im besten Zustand. Die Qualität, die wir dort vorfinden, ist jenseits dessen, was man als Katastrophe bezeichnen könnte. Es ist nicht selten, dass Frauen während dem Kaiserschnitt aus der Narkose aufwachen und keiner mehr was nachspritzt. Der ganze Standard ist einfach so, dass es ganz, ganz traurig ist. Thema Fortbildung. Wir können natürlich nicht ins Krankenhaus gehen und sagen, mach das jetzt bitte alles mal andersrum. Wir müssen selber unsere Gebäude haben, um das Ganze auch machen zu können, die Strukturen zu ändern. Und ganz langfristig liegt es mir auf dem Herzen, dass wir dem System folgen, das Jugend mit einer Mission ins Leben gerufen hat, nämlich aus isolierten Dörfern Gesundheitshelfer auszubilden. Diese Leute kommen dann für ungefähr 6 bis 9 Monate zu uns und dürfen in dem ganzen funktionierenden Ablauf dabei sein und kriegen beigebracht, die 6 wichtigsten Krankheiten zu behandeln. Sie kriegen 20 Medikamente und einmal im Monat können wir dann hinfliegen und können überprüfen, ob die Ausgaben und die Einnahmen und die Medikamente passen. Das Ganze ist absolute Zukunftsmusik. Wir müssen erstmal bauen und unser Team wirklich voranbringen und dann können wir auch so anfangen, die Insel auf größerem Radius zu erreichen. Wenn einer alleine träumt, ist es nur ein Traum. Und es ist schon viele Jahre mein Traum und ich konnte aber mein Team dazu bewegen, diesen Traum mitzuträumen. Und wir haben es eben geschafft, dass wir schon Freiwillige haben, die zu uns kommen möchten. Wir haben auch schon einige Sachspenden, die dann ins Krankenhaus rein sollen. Und ich habe einfach gesehen, war auch mein Thema vor 2 Jahren hier, es ist Gott, der beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Man kann jetzt fragen, macht das alles Sinn? So rein menschlich betrachtet muss man sagen, schwierig. Wir haben über die Jahre ein Wahnsinnswachstum erfahren. Die letzten 2 Jahre war unser Ziel, an der Qualität unserer Arbeit zu arbeiten und nicht noch mehr Patienten zu behandeln. Nichtsdestotrotz hatten wir jedes Jahr 20% mehr Menschen zu behandeln als im Jahr vorher. Mit den angestiegenen Zahlen für Behandlung sind natürlich auch die Kosten gestiegen und wir bewegen uns dieses Jahr schon in einem Rahmen, in dem wir 200.000 Euro für unseren Alltag brauchen. Und so rein menschlich betrachtet macht das alles keinen Sinn. Aber wir gehen das Ganze ja nicht mit menschlichen Gesichtspunkten hat und all das, was er uns anvertraut hat, auch weiterbringen kann. Unser Ziel ist, wie immer, dass wir mit der Medizin den Menschen dienen können. Das heißt, es wird ein OP gebaut werden mit einem Aufwachraum und dann auch Zimmer für Patienten. Derzeit haben wir nur ein Bett in der ehemaligen Abstellkammer. Wenn wir mal Patienten haben, die wir gar nicht heimschicken können, dann liegen die bei uns in der Abstellkammer rum. Das ist viel besser, als sie es zu Hause hätten, aber es ist dennoch nicht das, wie wir es gerne hätten. Dann möchten wir natürlich ein medizinisches Trainingszentrum haben und insgesamt wird es so sein, dass es einfach ein Zentrum sein soll. Ein junger deutscher Architekt, der jetzt auch zu uns kommt und beim Bauen helfen möchte, hat das ganze Gebäude schon mal auf unser Land reingepflanzt. War ein bewegender Moment, weil er hat es reingepflanzt und ich wusste, es wird einfach entstehen. Und es soll natürlich viel mehr sein als nur ein medizinisches Zentrum. Es wird ein Ort der Begegnung sein. Wir haben im Verbindungsbau, den man sieht, gibt es eine Krankenhauskapelle, einen Raum der Stille, wo dann auch die Kids Clubs stattfinden können, wo wir auch mal dahin kommen möchten, dass wir 24 Stunden Lobpreis und Gebet haben. Wir möchten Alpha-Kurse für das Dorf dort haben und auch noch die Möglichkeit, dass eben die Leute, die zur Fortbildung zu uns kommen, dort noch viel mehr vom Glauben mitnehmen können. Jetzt ist meine Frage an euch, wo schreibt Gott mit dir Geschichte? Ich habe euch erzählt von Narinja, die durch Tiefen gegangen ist, die nicht das ideale Leben hatte, um zu starten. Und wenn wir in der Bibel schauen, dann sehen wir eigentlich auch, dass Gott mit vielen Chaoten Geschichte geschrieben hat. Wir Menschen tendieren oft dazu, dass wir denken, wir müssen so perfekt sein, um anzufangen. Und es liegt mir auf dem Herzen, Menschen zu ermutigen, zu sagen, geh. Wir schauen jetzt durch die Liste der Leute aus der Bibel, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, alles große Leute, alles lange her, alles weit weg. Ich könnte euch jetzt noch aus meinem Leben erzählen, das wird nur heute früh den Rahmen sprengen. Ich bin vor über 11,5 Jahren nach Madagaskar gegangen in den vollzeitlichen Dienst, habe dann den Schiffsbruch meines Lebens erlebt und dachte, mein Ende ist gekommen. Das geht so nicht weiter, weder als Familie noch im Dienst. Und durfte dann aber erleben, wie wirklich alles uns zum Besten dient, wenn wir Gott lieben. Ich dachte, ich bin weg vom Fenster und ich habe Leiterschaft gehabt, die wirklich Gnade hatten und die mir gezeigt haben, was Gottes Gnade ist. Und wie gesagt, ich könnte alles erzählen, aber das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Lasst euch nicht aufhalten von Sachen, die früher schiefgegangen sind oder von Sachen, in denen ihr heute steht. Geht. Gott hat jedem Einzelnen von uns eine Berufung gegeben. Gott hat in Matthäus gesagt, seid das Licht und Salz der Erde. Er hat nicht gesagt, lass mich durch euch Salz und Licht sein, sondern er hat uns aufgefordert, Salz und Licht zu sein. Und wir möchten, dass wir sollen eigentlich alle in unserer Berufung laufen. Sicher können wir nicht alle nach Madagaskar gehen oder nach Nepal, nach Peru, wie auch immer, aber jeder Einzelne hat da, wo er steht, seine Berufung und die sollen wir einnehmen. Und Gott wartet nicht, bis wir perfekt sind, sondern er fängt dann an, wenn wir bereit sind zu gehen. Ich durfte erleben, dass Gott seine Berufung auch nie zurückzieht, auch wenn wir erstmal Schiffsbruch erleiden und an die Wand gelaufen sind, sondern dass dann, wenn unser Ende gekommen ist, dass er dann eigentlich erst anfängt. Für mich, es gab viele Berufungen früher und ich dachte, oh, das passt alles so gar nicht. Heute sehe ich, dass es so gekommen ist und ich weiß, dass selbst mein persönliches Versagen dazu geführt hat, dass ich heute das machen kann, wozu Gott mich gerufen hat, dass ich es besser machen kann, als wenn ich nie diesen Schiffsbruch erlitten hätte. Wenn ich heute schaue auf Narinja und mich, dann ist mein Herz sehr bewegt, weil wir kommen beide aus einer Vergangenheit, die alles andere als ideal war. Und ich habe kürzlich zu ihr gesagt, weißt du, es war immer mein Herz, Reich Gottes zu bauen. Das ist einfach, wir wollen ja nicht nur den Menschen in der Medizin helfen, sondern mein Ziel war, Reich Gottes zu bauen. Ich habe keinen großen Ruf und Fähigkeiten, rauszugehen, mit den Kindern zu arbeiten, zu predigen, aber sie hat es. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt von der einzigen Familie, die von unserem Donnerstagabend Kids Club noch auf der Straße lebt. Und zwar hat die Familie jetzt endlich auch verstanden, dass es gut wäre, in ein Haus zu ziehen. Und sie hat sie eingeladen und ist mit ihnen Suppe essen gegangen. So eine Suppe kostet ungefähr 20 Cent und ist eine 11-köpfige Familie. Und sie hatte nicht so viel Geld dabei und hat gedacht, ich muss das jetzt aber absolut machen. Und ging dann, das ist so ein Transporter, der hinten auf der Ladefläche die Töpfe stehen hat, hat die Familie zum Essen eingeladen. Und nach der ersten Suppe hat jeder noch einen zweiten Zuschlag gewollt. Und ihr wurde schon Angst und Bange, wie sie das alles zahlen soll. Und als sie dann zum Zahlen ging, hat der Verkäufer mit Tränen in den Augen zu ihr gesagt, weißt du, ich habe noch nie jemand erlebt, der mit diesen Menschen so umgegangen ist. Der freundlich war, der ihnen zu essen gekauft hat, der für sie gebetet hat. Du musst nur 5 Suppen bezahlen. Dann hat sie mir das erzählt und ich habe gesagt, endlich passiert das, was auf meinem Herzen liegt. Und sie hat dann gesagt, weißt du, ich könnte das nie machen, wenn wir nicht schon über Jahre die Beziehung zu den Menschen hätten. Wenn wir durch die Medizin das Vertrauen hätten, wenn die Leute immer wieder kämen. Und das erfüllt mich einfach mit großer Dankbarkeit zu sehen, dass gerade 2 Leute aus 2 verschiedenen Generationen aus verschiedenen Hintergründen zusammengestellt hat, dass Menschen ihn leben, sehen und erleben dürfen. Und ja, so möchte ich euch ermutigen, mutig zu sein und anzufangen, einfach da zu sein und Gott machen zu lassen, weil Gott hat jedem von euch auch einen Ruf gegeben. So, jetzt hat es ein bisschen länger gedauert als geplant. Ich habe zum Abschluss noch ein paar Bilder zum Zusammenfassen mit ein bisschen Musik und jeder kann noch so kurz seinen Gedanken dabei nachhängen und dann gebe ich das Mikrofon an den Siegfried zurück.